Herzlich willkommen, liebe Karin Haas, hier zu einer weiteren Episode im Vision trifft Business Podcast, heute aus der Rubrik Klartext. Und hier spreche ich mit Selbstständigen und Unternehmern, Unternehmerinnen über ihren ganz persönlichen Weg, ehrlich, ungeschönt und jenseits von Hochglanzgeschichten. Und manchmal sind es ja nicht die großen Pläne, die uns in die Selbstständigkeit führen, sondern der Körper, der uns zwingt, innezuhalten und zu überlegen, okay, bin ich da hier auf dem richtigen Weg? Und das ist ein Thema, das mich persönlich sehr berührt, weil ich meinen eigenen Weg in die Vollzeit-Selbstständigkeit, ähnlich wie du, Karin, auch ebenfalls durch eine körperliche Krise gefunden habe. Du bist Achtsamkeits- und Antenika-Trainerin und begleitest Menschen dabei, wieder den lebendigen Kontakt mit sich und ihrem Körper zu finden. Und dein Weg dorthin war ja auch alles andere als geradlinig. Von der Ausbildung als Hochbauzeichnerin über die Sozialarbeit mit verhaltensauffälligen Jugendlichen bis hin eben zu deiner gesundheitlichen Krise, die dich ins IV-System brachte. Und dann kam eben Kantienika in dein Leben. Und schon in der allerersten Stunde hast du erlebt, was du vorher nicht kanntest, wirklich das Gefühl, in deinem eigenen Körper angekommen zu sein. Und aus dieser Erfahrung heraus hast du dir deine Selbstständigkeit aufgebaut und dann auch noch ergänzt zur Trainerin für Achtsamkeit. Und was mich an deiner Geschichte eben so fasziniert, ist genau der Punkt, der auch mich immer wieder begleitet, dass der Körper, der so lange übersehen worden ist, plötzlich zum Ausgangspunkt von so einer neuen Berufung wird. Und heute sprechen wir über deinen Weg, was dich dazu weiterhin noch bewogen hat, was dich angetrieben hat und was es bedeutet, Menschen zu begleiten, die den Kontakt auch zu ihrem Körper verloren haben oder gerade wieder dabei sind, neu zu entdecken. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Möchtest du noch an dieser Stelle was ergänzen?
Danke, Christina. Du hast das wunderbar formuliert und es gibt gar nicht mehr dazu zu sagen, außer dass ich mich auch sehr fest freue, dabei zu sein und mich mit dir auszutauschen.
Dann würde ich einfach vorschlagen, starten wir mal mit den Fragen. Und vielleicht, wenn du meinen Podcast kennst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es kommt immer diese Standardfrage. Und trotzdem zeigt dir ja auch immer wieder viel auf, was Menschen so bewegt. Wenn du, Karin, deine Lebensreise mit einem Lied beschreiben müsstest, gibt es da einen Song, der dir dazu einfällt?
Es gibt mehrere, aber ein Song, der immer wieder kommt, ist vom Leir Aldin, ein deutscher Sänger, und das heisst «Ich will nur wissen». Und das Lied ist rausgekommen, ich glaube, so im Jahr 2000 rum. Ich habe es dann kennengelernt und der Text hat mich so tief berührt und spiegelt ganz viel von meiner Lebensgeschichte wieder, aber auch ganz viel von dem, was ich in meiner Arbeit mit den Menschen auch den Fokus drauf habe, genau, oder was ich den Menschen möchte weitergeben.
Mhm. Magst du noch mal ein bisschen was zum Text erzählen, um was es da genau geht?
Es geht im Text darum, ich will nur wissen, wer du bist, quasi, und zwar in der Essenz. Es geht nicht darum, wie du heisst, es geht nicht darum, was du arbeitest, es geht nicht darum, was du für ein Auto hast oder wo du in der Ferien bist, sondern wer bist du? Und das in der Essenz zu erfahren, ohne Schminke, ohne Maske, ohne Kleider. Und ich glaube, da sind wir alle so gefordert, mehr denn je in der heutigen Zeit, wo wir unser ganzes Leben zur Schau stellen, in Form von Statusmeldungen oder Facebook, Instagram, weiss ich was, alles. Wo wir Sachen nach aussen zeigen, wo wir sind, was wir gerade machen. Aber wer wir wirklich sind, das zu erfahren und für sich selber, nicht für das Gegenüber, für sich selber, wer ist man wirklich? Ist eine lebenslange Frage, eine lebenslange Entdeckung. Und manchmal ganz schmerzhaft und manchmal ganz freudvoll. Und um das geht es eigentlich in diesem Lied.
Mhm. Ja, und das spiegelt ja auch so ein bisschen, auch eben, wie du sagst, deinen eigenen Weg. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, du hast ja auch viele Steps gebraucht, um dort anzukommen, wo du jetzt bist. Also Hochbauzeichnerin, hast mit verhaltensauffälligen Jugendlichen gearbeitet. Also erzähl uns doch mal so ein bisschen deinen Weg und was das so auch, ja, wo auch die Hintergründe sind, dass du das gewählt hast, weil es ging ja wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, du willst wissen, wer du wirklich bist und hast dich auch darüber dann natürlich in verschiedenen Bereichen erfahren wollen, oder?
Genau, ja. Und ja, ausgehend ist sicher von der Berufswahl Hochbauzeichner, wo bei gewissen Bereichen für mich passend ist, so ein bisschen das Ästhetische, das genaue Arbeiten, auch die Kreativität. Und trotzdem mit dem Technischen oder einfach so 8,5 Stunden am Bürotisch sitzen, das hat mit mir nicht viel zu tun, mit meinem Wesen. Genau. Und so bin ich wirklich immer ein bisschen auf der Suche gewesen und bin dann auch noch eine Zeit lang im Bereich von Küchenplanungen gewesen und Beratungen. Das ist dann schon wieder ein bisschen mehr, ein Schritt mehr gewesen zu dem, zu mir, die Leute beraten, zu schauen, wie bewegt sich jemand in der Küche, was ist genau für die Person, für einen Ablauf wichtig, das rauszuspüren. Das habe ich mega gerne gemacht. Aber nachher ja wieder das ganze Aufwärtswesen, ja, wo einfach am Computer Sachen reindöckeln, wieder eher fremd war. Und so dann über die Soziale zu der Arbeit mit den Jugendlichen, die mich sehr, sehr, sehr erfüllt hat, wo mich auch immer wieder demütig gemacht hat, zu merken, wenn man Leute, die immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn man sie ernst nimmt, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet, wenn man ihnen zulässt und aber gleichzeitig auch ganz klare Ansagen macht und Leitplanken gibt, was dann entstehen kann, das hat mich immer wieder sehr berührt und berührt mich noch heute. Genau, was dann für Möglichkeiten kommen. Also so zu realisieren und zu sehen, wenn sich Menschen jenseits von der Norm, die die Gesellschaft hat, wenn man die gut begleitet, dann einmal zulässt, da kommt plötzlich so viel vor, wo so wertvoll ist.
Genau. Ja. Und wie kam dann eben genau diese Wendung bei dir, dass du eben auch mit einer gesundheitlichen Krise zu kämpfen hattest? Was war das für so ein Moment in deinem Leben? Wo bist du da gerade gestanden, als dieser Punkt bei dir so präsent wurde?
Also das ist gerade vor 10 Jahren gewesen. Und ich hatte dort eine Erschöpfungsdepression gehabt. Das war meine zweite gewesen. Ich hatte das Thema so Melancholie und ja, so ein bisschen Düsternis und Schwerheit, das kenne ich schon seit sehr langer Zeit. Und eben dann auch zweimal ausgeprägter. Und dann vor 10 Jahren war das dann wirklich der Moment gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das war so ein Wendepunkt gewesen, wo ich eben auch zum Kantienika komme, zu der Achtsamkeitspraxis komme. Genau.
Also letztendlich war das eigentlich dein Türöffner, um mehr nach dir zu schauen, um wieder in Verbindung mit deinem Körper zu gehen. Und wahrscheinlich hast du am Anfang das erstmal nur für dich als Methode oder als Entspannung oder als Weg aus dieser Erschöpfungsdepression genutzt, oder? Also wann war da so der Moment, wo du überlegt hast, naja gut, irgendwie könnte ich ja hier auch mit Menschen arbeiten. Also irgendwo muss ja dieser Moment irgendwann gekommen sein zwischen, ich habe eine Methode gefunden, die mir gut tut, hin zu so und jetzt möchte ich mit anderen Menschen arbeiten und das weitergeben. Wie war da dieser Weg von dir?
Also gefühlt ist der ganz schnell gegangen, weil die erste Kantienika-Stunde, die ich hatte, war eine absolute Offenbarung für mich. das war eine Stunde, wo ich das erste Mal seit langer Zeit nichts über die Themen, die sonst in einer Durchschleife in meinem Kopf hineingegangen sind, habe ich einfach eine Stunde nicht an das denken, weil ich eine Stunde lang in meinem Körper drin war. Weil das Kantienika geht so tief. Und als Kantienika-Trainerin bist du am Reden und Anleiten. Und du kannst gar nicht wegdenken, weil sonst bist du gar nicht mehr, weißt du gar nicht mehr, was sie jetzt gesagt hat oder was sie jetzt machen musst. Also du musst stundenlang den Fokus behalten, zum einen, und zum anderen aber bist eine Stunde lang am Spüren im Körper. Und das ist für mich eine absolute Offenbarung gewesen, zu realisieren nach dieser Stunde, oh, ich kann nicht einmal an das Geschäft, an das Arbeiten denken, nicht einmal in dieser Stunde. Das hat es in dieser Zeit überhaupt nicht mehr gegeben. Und da ist das sehr schnell gekommen. Sehr, sehr schnell habe ich realisiert, wie mehr, dass ich in meinen Körper komme, wie fest, dass ich vorher im Kopf war, auch, das gehört ja dann dazu, und wie fest, dass der Körper für mich so eine Wichtigkeit überkommt. Benita Gandini sagt, immer wieder im Körper beheimatet sein. Mhm. Und der Ausdruck so kraftvoll. Und da ist relativ, also das ist nicht wenige Lektionen gegangen, ist das in mir drin gewesen, das möchte ich weitergeben. Genau das Körpergefühl. Was mir aber dann im Weg gestanden ist, ist meine riesengroße Angst und Hemmschwelle, vor Leuten zu stehen und vor Leuten zu reden. Und darum habe ich das gar nicht ernst genommen. Also zum einen war der Wunsch da gewesen, und zum anderen das Wissen, ey, nein, das kannst du nicht. Du kannst ja nicht vor Leuten stehen. Und ja, die zwei Sachen sind da so hin und her gesprungen, genau.
Aber irgendwann war ja doch der Moment da, ich meine, du praktizierst ja heute, bist ja Trainerin, wo du gesagt hast, ich mache es trotzdem, oder?
Irgendwann ist das, also das ist einfach grösser und grösser geworden, der Wunsch, das Körpergefühl, die absolute Verbindung, aber auch die Schmerzfreiheit. Also irgendwann habe ich dann realisiert, dass diverse Schmerzen, die ich vorher so sporadisch hatte und einfach hingenommen habe, weil es nicht so schlimm war, habe ich irgendwann realisiert, dass die einfach gar nicht mehr da sind. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich anfange, wenn ich das machen würde, würde ich einfach jede Stunde im Liegen anfangen. Gandienica macht mich immer in unterschiedlichen Positionen. Und ich habe dann gedacht, ich würde immer im Liegen anfangen, damit die Leute mich dann nicht sehen. Und so nach einer halben Stunde vielleicht oder so, wenn ich wie aufgewärmt bin, geht es dann, wenn sie mich anschauen. So, also so habe ich mich wie selber überlistet, genau. Und in der Zwischenzeit, ja, ist das in meiner Gandienica-Stunde ist kein Thema mehr. Ich gebe aber auch noch Workshops. Ich habe eine Physiotherapeutin, mit der ich zusammen arbeite, und dann haben wir auch schon einen Workshop gegeben für Physiotherapeuten. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Dann bin ich vor 15 Physiotherapeuten gestanden und ja, dann habe ich mir dann schon wieder überlegt, ob ich das jetzt wirklich will oder nicht. Genau. Aber ja, ich mache es jetzt einfach, genau.
Du gehst gar nicht mehr in Diskussionen mit dir selber, sondern du machst einfach und ja, und du hast ja auch gesehen, dass es dich trägt und dass es auch funktioniert, ja. Aber vielleicht nochmal für diejenigen von uns, die hier zuhören und die Gandienica-Methode vielleicht gar nicht kennen. Achtsamkeitstraining kennt man ja vielleicht eher von dem, aber viele kennen vielleicht die Gandienica-Methode gar nicht. Deswegen würde ich gern da mit dir nochmal reingehen. Ich kenne Gandienica auch. Aber erzähl doch mal ein bisschen, worum geht's da? Genau.
Es ist aber gar nicht so, in zwei, drei Sätzen zu sagen.
Das macht nichts, wir haben Zeit.
Okay, das ist gut. Weil es wirklich komplex ist. Das Gandienica, also vielleicht, Benita Gandini hat das erforscht, ist eine Zürcherin. Die ist heute, ich glaube, 3 oder 74. Und die hat die Methode erforscht, weil sie selber eine Skoliose hatte. Und mit 40 ungefähr hat sie wie gemerkt, so will ich nicht mehr weiter. Die Schmerzen und alles ausprobiert und nichts hilft. Und sie hat dann angefangen, quasi mit dem Körper in Dialog zu gehen und zu schauen, was braucht mein Körper. Und hat 4 Jahre später die Skoliose begradigt gehabt und ist 4 cm länger, also grösser gewesen. Und das ist vielleicht wichtig für den Hintergrund auch zu wissen. Also sie hat dann den lebendigen Körper auch erforschen. Und was wir hier kennen, ist die Anatomie, und sie hat die Vivatomie erforscht. Und es ist jetzt gleich liegen, ob der Körper lebt oder halt nicht, oder? Und aus dem heraus ist sie seither eigentlich am Entwickeln und angefangen jetzt so ein bisschen ist es, glaube ich, bekannter geworden, so als Beckenbodentraining. Und heute ist es wirklich ein Haltungstraining. Und es ist wie aus meiner Sicht mit nichts vergleichbar. Es gibt Leute, die sagen, ja, weißt, ich mache nicht Gantienica, weil ich mache Yoga oder Pilates. Und für mich ist es wie nicht vergleichbar, weil das Gantienica liegt aus meiner Sicht darunter. Mhm. Es ist wie, es geht darum, zu lernen, wie sich zu bewegen. Und zwar in allen Positionen. Also du kannst nachher gantienisch, sage ich jetzt mal, Yoga machen oder gantienisch Pilates oder gantienisch gut joggen oder Fitness oder so. Aber das Gantienica ist weiter unter. Es ist eigentlich für mich eine Gebrauchsanleitung für den Körper. Zu lernen, wie der Körper bewegt will werden. Und darum ist nachher auch, dass jemand vielleicht wegen Knie-Themen kommt und plötzlich sagt, ich habe keinen Kopf mehr, seit ich Gantienica mache, und sind ein bisschen erstaunt. Dabei ist es einfach das, weil wirklich der Körper von den Füßen bis zum Kopf ausgerichtet wird, bevor dass man überhaupt Übungen macht, die nachher die Muskulatur stärkt. Und gleichzeitig ist es eben auf so einer tiefen Ebene, wo es wirkt, so fein, so sanft, dass es jeder machen kann. Und weil es so fein ist und so sanft ist, absolute Tiefe im Körper fühlbar. Und das ist nachher das, was bei mir ganz wichtig ist in meinen Stunden, das Achtsame drin, die Körperwahrnehmung reinzunehmen, wieder zu spüren, was man überhaupt im Körper alles spüren kann. Also das ist mega, wenn man da anfängt, was alles fühlbar wird im Körper.
Mhm. Ja, und eben auch diese Ausrichtung, wie du sagst, oder Aufrichtung macht ja nicht nur auf Körperebene was, sondern es macht ja auch mit deinem Geist was, mit deiner Seele was. Also es macht ja insgesamt, eine Aufrichtung macht ja immer auch vielleicht freudvoller oder lebendiger oder selbstbewusster. Das sind ja alles auch Dinge, die ja dann zusätzlich noch mit dazukommen, mit der aufgerichteten Körperhaltung, oder?
Ja, absolut. Die Leichtigkeit, also ob du in den Boden reinlaufst, in einem schweren Gang, oder ob du mit jedem Schritt wie die Kinder laufen, oder so ein vom Boden weglaufst, das hat auf die Psyche einen unglaublichen Einfluss. Absolut, mhm. Ja. Und dann halt wirklich auch in die Ruhe zu kommen. Also ich leite die Stunde so an, dass man zuerst einen Moment einfach am Ort ankommt, bevor dass man ins Gantienica gehen. Ich integriere den Atem sehr fest. Ja, es ist mir wirklich ein grosses Anliegen, in diesen Stunden den Körper, aber eben auch wirklich die Psyche mitzunehmen und die Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung, die Verbindung zu sich selber. Das ja, ist ein grosses Anliegen.
Ja, und gerade wenn man eben diese Verbindung ja auch nicht hat, der Körper sehnt sich ja nach einer gewissen Sicherheit auch. Und durch diese Stabilität kommt ja auch die Sicherheit, was sich dann wieder aufs Nervensystem auswirkt. Also es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, glaube ich, kann man schon so sagen, der auf ganz vielen Ebenen einwirkt. Und ja, du hast ja selber gesagt, bei dir war allein die erste Stunde, wo du jemals bekommen hast, hat schon so viel verändert für dich. Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die nicht so gut mit ihrem Körper verbunden sind. Warum auch immer, aufgrund vielleicht traumatischer Erfahrungen oder eben aufgrund von, ja, vielleicht auch Unfällen oder wie auch immer, überall da, wo es einen auch so aus dem Körper auch rausholt. Da würdest du schon sagen, Gantienica ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz, um hier wieder die Verbindung mit sich selber, mit dem Körper aufzubauen.
Mhm, absolut. Also ich glaube, es gibt keine Situation, wo ich finde, da würde ich Gantienica nicht machen. Also absolut keine. Es gibt vielleicht Situationen, wo ich würde vorschlagen, anfangen, sie einzustunden zu gehen. Weil man dann sanfter und gezielter auf den Körper kann eingehen oder auf den Körper oder eben auch, was alles noch mit dem Körper mitgeht. Genau.
Mhm.
Aber es ist aus meiner Sicht immer, immer eine gute Wahl.
Mhm. Ja. Lass uns doch nochmal so zu deiner Zeit zurückkehren, wo du die Selbstständigkeit aufgebaut hast. Also zwischen dem, ich biete es jetzt für Menschen an und ich mache mich dann komplett selbstständig damit, liegt ja auch nochmal wahrscheinlich ein Weg. Wie kam es dann wirklich dazu, dass du dich entschieden hast, in die Selbstständigkeit damit zu gehen?
Mhm. Das hat sicher damit zu tun, das hat schon ein bisschen vorher angefangen. So die Idee, selbstständig können zu sein, also teilselbstständig. Ich habe mir immer vorgestellt, noch so 40-50% zu arbeiten. Und in der Zeit, als ich noch angestellt bin, habe ich gemerkt, dass es mir nicht mehr so gut geht. Und hatte dann eine Supervision und mit der Supervisorin die Thematik angeschaut. Und dann hat sich für mich, habe ich immer wie so gesagt, ich bin nicht einfach neu sehr gut. Ich habe so ganz viele Sachen, die mich interessieren. Wenn ich jetzt einfach mega gut Haar schneiden würde oder Buchhaltung oder so, dann wäre wieder Weg klar gewesen. Aber das habe ich nicht gehabt. Es sind so ganz verschiedene Plätze gewesen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, aber das muss ja auch einen Vorteil haben. Das kann ja nicht nur einen Nachteil haben. Die Vielseitigkeit muss ja auch irgendwo einen Vorteil haben. Und dann habe ich gemerkt, ich könnte das integrieren, wenn ich Menschen begleite, so ein bisschen im Aufräumen. Aufräumen. Und zwar in den Räumen, aber auch bei sich selber. Also wie so ein bisschen sortieren, strukturieren. Und so habe ich eigentlich in der Zeit, in der ich noch gearbeitet habe, das mal so angedacht. Und dann ist dann aber eben meine Krankschreibung gekommen. Und dann war das bei uns gelegt gewesen. Und während dieser Zeit, also das ist, wie du erwähnt hast, da ist relativ schnell die IV ins Boot gekommen. Für mich ist aber klar, ich brauche keine IV. Ja, das ist ganz eine schwierige Zeit gewesen, mit vielen Hürden. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Korsett um mich herum, das wird enger und enger und enger. Und eigentlich geht es ja genau ums andere. Es geht ja darum, mich wieder auf die Beine zu stellen, wieder in Kraft zu kommen, wieder eine Vision zu haben. Und so ist dann die Selbstständigkeit gekommen. Und ich weiss, dass viele Leute mir dann gesagt haben, das ist mega mutig, was du machst. Und für mich hat das nicht mit Mut zu tun gehabt, sondern es ist gar nicht anders gegangen.
Mhm.
Also es ist so wie, ich kann gar nicht anders können. Ich hatte so 2-3 Stellen gehabt, wo zum Teil befristet waren oder in ganz einem tiefen Pensum. Und immer ist wie so etwas nochmal gekommen. Und da habe ich einfach wie so gewusst, okay, mit dem muss das irgendwie. Ich habe einfach im Leben gefolgt. Ich kann es wie nicht anders ausdrücken. Und es ist jetzt nicht so, dass ich einen Spaß gehabt hätte oder so, gar nicht. Aber ich bin sicher auch jemand, wo mit dem Geld gut aushalten kann, um das mal auszudrücken. Und dann, ich bin dem einfach Schritt für Schritt gefolgt.
Mhm.
Ich habe sicher nicht an Übermund gedacht, weil sonst hätte ich es nicht können machen.
Ja. Ja, genau. Und jetzt, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
Das ist im, du kannst studieren, im 21.
Mhm. Ja, dann hast du jetzt dann 5-jähriges.
Ja. Genau.
Ja, ja. Und du bietest ja deine Kurse quasi offline an, also du bietest ja wirklich Präsenzkurse an. Mhm. Wie sieht denn dein Angebot aus? Erzähl doch mal.
Also ich habe 6 Lektionen pro Woche.
Mhm.
Gruppenlektionen. Und das ist so, dass man immer, also es gibt keine Anfänger und Fortgeschrittene, sondern alle profitieren von allen. Also es ist überall so im Cantienica.
Mhm.
Dann habe ich auch Einzelstunden, die ich anbiete. Und ich habe eine Zoom-Lektion. Ich hatte eine Zeit gegeben, in der ich alles über Zoom gemacht habe während Corona. Und dort ist wie noch so eine Zoom-Stunde geblieben.
Genau. Mhm.
Und daneben biete ich die Achtsamkeitskurse an. Die gehen 8 Wochen.
Mhm.
Und wie ich vorhin noch gesagt habe, zwischen deinen Workshops. Genau. Zu unterschiedlichen Themen. Je nachdem, ob ich den Workshop mit jemandem anbiete, dann ist natürlich, was die Person reinbringt oder eine einfach von mir.
Mhm. Ja, aber gerade das Thema Achtsamkeit, also natürlich hat Achtsamkeit auch stark mit dem Körper zu tun. Wie kam es dann jetzt nochmal zu dieser Zusatztrainerausbildung, dass du jetzt dich noch zur Achtsamkeitstrainerin ausbilden lassen hast? Was war da so deine Motivation dahinter?
Das war in der Zeit drin, wo ich krank war, dass ich den MBSR-Kurs gemacht habe.
Mhm.
Und der ist für mich, der hat wie nochmal ganz einen neuen Weg gebracht. Also heute sage ich so, Scandienica ist die Gebrauchsanleitung für den Körper und der MBSR ist die Gebrauchsanleitung für das Leben überhaupt.
Mhm.
Und da ist immer so ein bisschen der Wunsch gewesen, das quasi Werkzeug den Leuten auch weiterzugeben. Und ich habe relativ lange gesucht nach einer Ausbildung, wo man da könnte passen und habe dann letztes Jahr gerade um die Zeit herum mit dieser Ausbildung gestartet. Also ich habe nicht eine MBSR gemacht, sondern eine Living Mindfulness Ausbildung in Köln. Das sind zwei Frauen, die MBSR ausbilden und aber die das Kursangebot selber entwickelt haben mit ein bisschen kürzeren Einheiten. MBSR hat so Tageseinheiten von 3/4 Stunde und das ist nicht für alle Leute umsetzbar oder sie setzen die Prioritäten zumindest nicht so. Und beim Living Mindfulness-Kurs sind so Einheiten von 12 Minuten pro Tag. Mhm. Das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum sie das Angebot entwickelt haben. Und ich habe dann die Ausbildung bei ihnen noch gemacht. Genau. Und ich habe eigentlich immer eben länger gesucht nach etwas und dann das gesehen und gemerkt, das ist genau das, was ich möchte weitergeben. Also eigentlich wie beim Gantienica, es war wie einfach klar gewesen, obwohl ich gefunden habe, auf Köln gehe ich auf keinen Fall, habe ich nachher gemerkt, okay, ich gehe halt gleich auf Köln. Und ich bin sehr lieb gewonnen, also ja, als gar nicht städtische hat mich das sehr überrascht, ja.
Ja, spannend. Ja, dass dann eben gerade auch solche Themen nochmal aufploppen und man dann wie nochmal andere Eindrücke gewinnt und letztendlich dann auch so nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich dann halt eben noch wachsen kann, gell?
Mhm.
Ja, genau. Ja, absolut. Wenn du jetzt so, gerade hier hören ja auch immer wieder Menschen zu, die auch gerade dabei sind, ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Wenn du diesen Menschen mal so einen Tipp aus deiner Erfahrung mitgeben müsstest, was wäre denn das? Gibt da irgendwas, wo du sagst, ja, das wäre absolut wichtig?
Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist wie nochmal ein Schritt zu sich selber. Mhm. Also gerade wenn man sie vor mit Menschen macht, oder? Da kommen so viele Fragen und so viele Anliegen und könnte ich echt so haben und könnte ich so haben? Und mit allem möchten wir ja. Wir möchten immer gerne ja sagen. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, was kann ich geben, wie viel kann ich geben. Und was ich würde mitgeben wollen, ist, zuerst zu schauen, dass es für einen selber stimmt.
Mhm.
Dass man immer in der Zufriedenheit kann bleiben, in der Freude kann bleiben und dass man nicht irgendwo ja sagt, wo man nachher nach einem Monat merkt, ah nein, aber eigentlich. Also das kann natürlich mal passieren, aber so als Grundhaltung zu schauen, dass es für einen selber stimmt. Und genau das habe ich wie nochmal als Schule auch für mich gelernt. Mich kennengelernt, aber eben halt auch manchmal wissen, jetzt muss ich Nein sagen und vielleicht wird es nicht ganz verstanden, aber ja, das braucht, dass mein Rahmen immer noch so stimmt.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich bei sich zu bleiben und nicht direkt zu denken, ah, der sagt das so und da muss ich so machen, sondern wirklich immer wieder zu schauen, was stimmt für mich, was fühlt sich für mich richtig an. Und auch da wieder die Verbindung zu sich haben, um dann auch die guten Entscheidungen zu treffen und sich nicht zum Spielball von Meinung A und Meinung B zu machen, sondern immer wirklich zu schauen, ja, was passt für mich wirklich, gell?
Ja, es ist ja dann auch authentisch, oder? Und spürt man schlussendlich einfach.
Ja.
Ich kann auch schon anderen, also gewissen Sachen müssen Nein sagen oder so, wo ich dann merke, das fällt schwer, oder? Es fällt schwer und fühlt sich nicht so toll an und trotzdem ist es ist wie die Basis.
Mhm. Ja, absolut, das stimmt. Was beschäftigt dich denn im Moment gerade? Hast du Projekte, die jetzt nochmal neu an den Start gehen? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, das steht dieses Jahr noch bei dir in der Selbstständigkeit an?
Mhm. Ich bin mit einer Kollegin aus der Ausbildung vom Living Mindfulness Kurs am Bearbeiten von einem weiterführenden Angebot Weil nach diesen 8 Wochen ist so, ja, und was jetzt? Dann ist man so allein daheim quasi. Und das sollte ein Angebot werden, das ich live mache, aber auch als Online-Kurs, den man alleine daheim machen kann, im eigenen Tempo und jedes für sich dann, wenn man will. Also, das wäre so ein bisschen die Idee.
Mhm.
Das ist sicher das, was noch kommt. Und ich möchte auf jeden Fall noch mehr Workshops anbieten. Gerne mit anderen. Und mit 2, 3 bin ich im Austausch, im Gespräch. Ja, sicher das. Ja.
Ja, also da nochmal so ein bisschen dein Angebot zu erweitern und nochmal zu ergänzen. Ja, das ist ja eh immer ein schönes Vorhaben, vor allem es dann auch mit anderen zu machen.
Mhm. Ja.
Ja, absolut. Jetzt zum Abschluss so noch die Frage, gibt's denn noch so ein Funfact über dich oder irgendwas, was vielleicht nur ganz wenige von dir wissen?
Etwas, wo wenige über mich wissen? Ich glaube nicht. Vielleicht etwas so als Fun Fact. Oder vielleicht, dass so Begriffe wie Coaching und Achtsamkeit, die lösen die mehr so zwiespältige Gefühle aus, weil sie sehr, sehr schnell verwendet werden. Und trotzdem bewege ich mich in einem Feld, wo die Begriffe eigentlich halt sehr zutreffend sind. Ich merke, wenn ich sage Achtsamkeitstrainerin, merke ich immer so halbe gut, halbe stimmig. Weil Achtsamkeit heute so überall in aller Munde ist. Genauso eben auch wie der Begriff Coaching. Das ist so ein Ding, wo ich mich so drinnen bewege.
Ja, das stimmt. Und oft hat man ja, also ich kann das total gut nachvollziehen, weil wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, ich bin im Business Coaching oder im Business Mentoring unterwegs, dann hätte ich gesagt, niemals, nie, also auf gar keinen Fall, weil mit dieser Branche wollte ich gar nicht so viel zu tun haben, wo dann eben diese ganzen High-Ticket-Coachings da aufkamen und dann diese noch ein Kurs und hier da mit einem dicken Auto und Prada-Täschchen, das gab ja auch so eine Zeit und so. Ich habe mich da überhaupt nicht drin gesehen und bin da ja auch irgendwie so reingerutscht, aber eben auch so mit dieser Haltung, eigentlich wollte ich das gar nie machen. Ich wollte nie in diesen Bereich rein und plötzlich ist man dann drin, das Leben schubst einen dann irgendwo in diesen Bereich rein und wo man dann trotzdem damit konfrontiert ist, eben, ja, jetzt bin ich hier drin und jetzt muss ich dem Ganzen wie auch ein anderes Bild nach außen hingeben. Mhm. Also es ist ja auch gut, wie du sagst, das Thema Achtsamkeit wird ja fast inflationär schon verwendet. Ja. Da jemanden zu haben, der da wirklich diesen ganz professionellen Background auch hat, ist, und Achtsamkeit ist ja wichtig, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Ja, mega spannend. Ja, liebe Karin, ich danke dir, dass du dabei warst. Wir verlinken natürlich alle Infos zu dir und zu deiner Arbeit in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei warst und das letzte Wort hast du.
Ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist eine Freude gewesen, mit dir das Gespräch zu führen.
Dankeschön.
Merci.